Ja, der Bruder Kuster aus der Versammlung Guben ist zu uns gekommen mit dem Thema, wo finden wir in schwierigen Zeiten Hilfe? Und wir sind schon sehr gespannt auf deine Ausführungen.
Was würdest du sagen, wenn wir darüber nachdenken, wo finden wir in schwierigen Zeiten Hilfe? Hast du das Gefühl für dich persönlich, dass du schwierige Zeiten durchmachst? Dass die Zeiten kritisch sind oder dass das Zeiten sind, mit denen man schwer fertig wird? Dass du in deinem Leben feststellst, dass das mit Problemen beladen ist und Ähnlichem? Würdest du das sagen? Oder würdest du sagen, nee, läuft alles rund? Ja. Wenn du sagst, kritische Zeiten, ja doch, das ist schon schwierig, man beobachtet das. Woran liegt das? Ne? Liegt es daran, dass du ein Pessimist bist oder ein Schwarzmaler, der immer alles negativ sieht? Falls du das von dir denkst, können wir dich beruhigen, weil an einer Tatsache mag es sehr wohl liegen, dass du dir bewusst bist, dass wir in kritischen Zeiten leben, denn Jesus Christus hat für unsere Zeit vorausgesagt, dass wir Bedrängnisse haben werden. Der Paulus sprach von kritischen Zeiten, die schwer sein werden. Ja, also wenn wir so drüber nachdenken, dass uns das bewusst ist, dann liegt das wohl eher daran, dass wir einen recht klaren geistigen Blick haben und uns bewusst sind, in was für einer Zeit wir leben. Und es ist immer gut, einen klaren geistigen Blick zu haben, denn Tatsache ist, nur geistig blinde Menschen sehen nicht, dass wir in kritischen Zeiten leben. Die denken vielleicht sogar noch, es geht steil bergauf. Jetzt auf der einen Seite ist es so, uns ist das bewusst. Der eine oder andere mag da sehr drunter zu leiden haben. Und auf der anderen Seite weiß jeder, dass Zeugen Jehovas auf der ganzen Welt als ein glückliches Volk bekannt sind. Und da könntest du dich jetzt fragen, so ganz persönlich, bist du glücklich? Ja, also ist so die Frage. Ne? Auf der einen Seite sollen wir glücklich sein. Auf der anderen Seite kritische Zeiten, Bedrängnisse, Zeiten, mit denen man schwer fertig wird. Es kann passieren, dass wir, obwohl wir ein glückliches Volk sind, mal die Freude verlieren, oder? Auch das passiert durchaus. Jetzt hatten wir gesagt, ne, das ist ein gewisses geistiges Sehvermögen, was wir haben, wenn uns diese kritischen Zeiten bewusst sind. Und trotzdem geht manchmal die Freude verloren. Und genau deswegen entsteht die Frage, ne, wo kann ich persönlich in schwierigen Zeiten Hilfe finden, beziehungsweise wie kann ich mir da so einen geistigen Blick bewahren? Und wenn du so über dich ganz persönlich drüber nachdenkst, dann darfst du dich jetzt auch mal fragen, ne, was sind so die Dinge, die mir im Leben eigentlich Schwierigkeiten bereiten? Oder was sind Situationen, die für mich persönlich sehr, sehr schwer sind? Gibt es sowas überhaupt in meinem Leben? Ja, das mag unterschiedlich sein. Der eine, der denkt jetzt vielleicht an Widerstand oder an eine Art Verfolgung in Bezug auf die Glaubensausübung, von wem auch immer. Jemand anders, dem fallen familiäre Probleme ein. Ja, ganz egal in welcher familiären Situation, aber da sind vielleicht schwerwiegende Probleme, die einem den Schlaf rauben, die einen unruhig machen, die einen traurig machen. Finanzielle Sorgen kennen sehr, sehr viele. Ja, gesundheitliche Probleme mögen auftauchen. Ne? Ganz egal, ob man schon älter ist oder noch in Anführungsstrichen recht jung ist. Ne? Viele haben liebe Angehörige durch den Tod verloren. Und bei manchen von euch mag das alles fast zusammenkommen. Und dann kann das durchaus passieren, dass man überlegt, ne, wie soll ich damit fertig werden, wie kann ich dabei glücklich sein? Wir sollen doch ein glückliches Volk sein. Warum das so ein wichtiges Thema ist, ich würde euch einladen, dazu die Bibel mit aufzuschlagen. Sprüche 24, Vers 10 beschreibt, warum es so wichtig ist, dass wir wissen müssen, dass es eine Hilfe in schwierigen Zeiten gibt. Sprüche 24, Vers 10, wollen wir einmal aufschlagen und lesen. Und dort wird dann nämlich gesagt, was das Problem ist, wenn wir diese Hilfe nicht mehr sehen. Sprüche 24, Vers 10 sagt, hast du dich entmutigt gezeigt am Tag der Bedrängnis? Deine Kraft wird karg sein. Es ist eine feststehende Tatsache, dass Prüfungen oder Schwierigkeiten in unserem Leben uns dazu bringen können, dass unsere Kraft karg ist oder nicht mehr ausreicht, dass wir so entmutigt sind, dass wir nicht mehr entschlossen sind, auszuharren oder nicht mehr entschlossen sind, weiterzumachen in unserem christlichen Lebensweg. Das könnte unseren kompletten geistigen Blick trüben, dass wir nur noch die Probleme sehen und nicht das, was am Ende wartet. Und genau deswegen gibt uns die Bibel eine Hilfe. Und da wollen wir den 37. Psalm einmal zu aufschlagen. Den 37. Psalm, den Vers 39 lesen. Der ist für uns interessant, weil Jehova dort einen Titel bekommt, den wir so oft vielleicht noch gar nicht gehört haben, aber der für uns sehr, sehr wichtig sein kann. Und wenn wir das lesen, dann darfst du für dich persönlich einfach drüber nachdenken, könnte das auch auf meine Situation, die ich schwierig finde, passen. 37. Psalm, Vers 39, zwei Punkte fallen auf. Wir lesen dort, und die Rettung der Gerechten ist von Jehova. Er ist ihre Festung in der Zeit der Bedrängnis. Vielleicht erst so der eine Gedanke, die Rettung der Gerechten ist von Jehova. Damit wird ein Punkt ganz deutlich klar gemacht. Manchmal denkt man, Probleme sind ein Zeichen von Glaubensschwäche oder einem Mangel an geistig gesinnt sein. Wenn das immer so wäre, dann könnte Jehova keine Gerechten retten, weil ein Gerechter dann keine Rettung bräuchte. Ja? Auch Treue leiden. Ja, oder gerade Treue leiden unter diesen Zeiten. Das befreit uns nicht. Ne? Also nur wenn wir Schwierigkeiten durchmachen, heißt das nicht, dass wir geistig Probleme haben. Der Hauptgedanke hier im Vers 39 ist allerdings, er ist ihre Festung in der Zeit der Bedrängnis. Ein schöner Titel für Jehova. Ne? Wenn wir so an Jehova denken und dann das Bild haben, Festung in der Zeit der Bedrängnis. Wie kann Jehova für uns eine Festung werden? Oder besser gesagt, was für ein Bild hast du vor Augen, wenn du an eine Festung denkst? So eine buchstäbliche Festung. Buchstäbliche Festung, da stellen wir uns vielleicht einen Berg vor oder einen Hügel und obendrauf mit dicken Mauern, mit Türmen, mit Abwehrmechanismen, was es alles gibt, mit Gräben drumherum und Ähnlichem. Ein ganz massives, eindrucksvolles Gebäude, wo man genau weiß, wenn man da drin ist, dann ist man sicher. Das ist so das Bild einer Festung, die wir vor uns haben. Kann Jehova sowas sein? Also mindestens insofern auf jeden Fall, weil Jehova für alles sorgt, was wir brauchen, um in schwierigen Zeiten bestehen zu können. Jetzt gibt's ein Problem, wenn wir an eine Festung denken. Wenn du eine Festung malen müsstest, mit welcher Farbe würdest du sie malen? Also so bei einer Festung denkt man an so einen dunklen, kalten Ort, oder? Graue Steinmauern, vielleicht noch Verliese im Keller und Ähnliches. Und das wäre bitter, wenn Jehova jetzt so eine Art Festung für uns wäre, so dunkel und kalt. Und die Frage ist er so? Eine Festung in der Zeit der Bedrängnis ist er, aber ist er dunkel und kalt? 2. Korinther wollen wir dazu aufschlagen. 2. Korinther 1, Vers 3 und 4 lesen. Und jetzt wird Jehova beschrieben als Festung in der Zeit der Bedrängnis, wenn über ihn gesagt wird im Vers 3, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater inniger Erbarmung und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, damit wir die, die in allerlei Drangsal sind, zu trösten vermögen durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Klingt das dunkel und kalt? Vater inniger Erbarmung, der Gott allen Trostes. Ja, das klingt schon mehr so nach Behaglichkeit, ne, nach wohliger Wärme. Und so dürfen wir uns Jehova als Festung in der Zeit der Bedrängnis vorstellen. Sicher, aber auch behaglich. Ne? Ein Ort, an dem man gerne ist. Und genau deswegen dürfen wir in Zeiten der Not uns immer und immer wieder im Gebet an Jehova wenden, ne, um ihn für uns auch zu einer Festung zu machen. Wie sehr ist denn das Gebet dabei eine Hilfe? Wir wollen uns stellvertretend ein Gebet etwas näher anschauen, beziehungsweise auch die Umstände, unter denen das Gebet gesprochen wurde. 1. Samuel wollen wir einmal aufschlagen. Und 1. Samuel beinhaltet eine Geschichte, die an sich schon sehr, sehr traurig ist. Sie wird dadurch noch trauriger, wenn man überlegt, dass sie unter wahren Anbetern passiert ist. Und auch feststellt, diese traurige Situation ist ausschließlich darauf zurückzuführen gewesen, dass Menschen sich nicht so verhalten haben, wie es richtig war. 1. Samuel, Kapitel 1. Es geht um Hanna. Hanna war eine Frau im alten Israel. Sie war mit dem Mann Elkana verheiratet. Dieser Mann Elkana liebte sie sehr. Hanna hatte das Problem, dass sie unfruchtbar war. Sie konnte keine Kinder bekommen. Und Elkana hatte eine Zweitfrau. Diese Zweitfrau bekam Kinder. Und in dieser Situation befand sich jetzt Hanna Und jetzt können wir im Vers 6 und 7 lesen, zu welch trauriger Situation es kam. Im Vers 6 heißt es dann, und ihre Rivalin bereitete ihr auch viel Verdruss, um sie aus der Fassung zu bringen, weil Jehova ihren Mutterschoß verschlossen hatte. Und so pflegte sie Jahr für Jahr zu tun, so oft sie in das Haus Jehovas hinaufging. Auf diese Weise bereitete sie ihr stets Verdruss, sodass sie jeweils weinte und nicht aß. Ja. Die Rivalin der Hanna, warum machte sie das? Ja. Aus Gehässigkeit, um sie aus der Fassung zu bringen. Ja, da war kein edler Beweggrund dahin. Das war einfach reine Gehässigkeit, ne? Eifersucht auf den Mann, weil er die Hanna mehr liebte wie sie, obwohl sie die Kinder brachte. Untragbar. Wie, unter welchen Umständen noch? Der Vers 7 zeigt das, ne? Jahr für Jahr, so oft sie in das Haus Jehovas hinaufging. Als geistig gesinnte Familie ging sie einmal im Jahr oder öfter zur Stiftshütte, um anzubeten. Die Frauen gingen mit, das war ihnen gar nicht unbedingt aufgetragen, spricht für ihr geistig gesinnt sein. Und in dieser Situation, während der Anbetung, wurde sie so gemein geärgert, ja, dass das so schlimm war, dass es hier heißt, ne, sie aß nicht mehr und weinte. Der Vers 10 führt das weiter aus, denn er sagt, sie war bitterer Seele und sie begann zu Jehova zu beten und sehr zu weinen. Exakt diese Situation kann wahrscheinlich keiner von uns genau nachvollziehen. Darum geht's auch nicht. Aber es mag viele von uns geben, die Situationen kennen, wo sie nicht mehr essen wollen und nur noch weinen. Oder wo sie so niedergeschlagen sind, dass ihnen einfach jegliche Kraft fehlt. Wo sie traurig sind darüber, was ihnen im Leben alles passiert. Das mag es geben. Und deswegen ist die Situation von Hanna für uns interessant. Was machte sie? Im Vers 11, sie legte dann ein Gelübde ab und sprach, O Jehova der Herrscher, wenn du ganz bestimmt auf die Trübsal deiner Sklavin blickst und tatsächlich an mich denkst und deine Sklavin nicht vergessen wirst und deiner Sklavin wirklich einen männlichen Nachkommen gibst, will ich ihn Jehova geben alle Tage seines Lebens und kein Schermesser wird auf sein Haupt kommen. In dieser Situation sprach sie ein völlig selbstloses Gebet, aber auch ein Gebet, was absolut konkret war. Sie bezog sich auf die Situation. Sie wandte sich an Jehova als ihren Gott, als ihre Festung in der Zeit der Bedrängnis, schilderte ihm, was sie bekümmerte und unterbreitete ihm auch einen gewissen Vorschlag, wie sie sich das vorstellen würde. Der Vers 18 des Endes ist interessant. Was passierte Hanna nach dem Gebet? Im B-Teil heißt es, und dann ging die Frau ihres Weges und aß, und ihr Angesicht sah nicht mehr besorgt aus. War das Problem von Hanna gelöst nach dem Gebet? Nein. Das Problem bestand zu 100% weiter. Sie hatte immer noch keine Kinder und ihre Rivalin bereitete ihr immer noch Verdruss. Aber was konnte sie nach dem Gebet? Sie konnte wieder essen und vor allen Dingen ihr Angesicht sah nicht mehr besorgt aus. Innerlich ging es ihr offensichtlich wesentlich besser. Und darin zeigt sich die Hilfe des Gebetes. Und in der Bibel finden wir ganz viele Gebete von Treuen, die in Notsituationen intensiv gebetet haben und die genau so gewirkt haben, diese Gebete. Und deswegen wollen wir das Gebet unbedingt auch weiter nutzen, auch in Zeiten der Schwierigkeiten. Tatsache ist aber auch, je schlimmer es ist, fällt das Beten dann noch leicht. Ganz viele können bestätigen, dass sie sagen, es gibt Situationen, da kann man nicht mehr beten. Und das passt zu Sprüche 24, Vers 10. Hast du dich entmutigt gezeigt? Deine Kraft wird karg sein. So karg, dass man vielleicht nicht einmal mehr beten mag. Was dann? 34. Psalm, Vers 18 zeigt uns einen Punkt, an den wir unbedingt denken möchten. Weil selbst wenn wir uns nicht mehr würdig fühlen zu beten, dann wollen wir daran denken, wie sieht Jehova die Situation? 34. Psalm, Vers 18. Da heißt es dann, Jehova ist nahe denen, die gebrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Jehova sieht die Situation mit Sicherheit ganz anders wie du selbst. Ja, und daran dürfen wir uns immer und immer wieder erinnern. Ne? Die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Er ist eine Festung in der Zeit der Bedrängnis. Und wenn du das Gefühl kennst, wie Hanna, ja, weinen zu müssen, nicht mehr essen zu können, können wir von Hanna lernen, weiterhin zu beten. Das ist eine ganz entscheidende Hilfe, für die Jehova gesorgt hat. Eine zweite Hilfe, auch die ist faszinierend, die versprach Jesus Christus kurz vor seinem Weggang. Wir wissen, dass er seinen Jüngern einen anderen Helfer versprach und er sprach vom Heiligen Geist. Nur bemerkenswert ist, wenn man die Fußnote in Johannes 14, Vers 16 lesen würde, wo von diesem anderen Helfer gesprochen wird, steht dort wörtlich einen anderen Tröster. Jetzt könnte man sich überlegen, wie kann denn der Heilige Geist ein Tröster sein? Der Heilige Geist ist Gottes wirksame Kraft. Und von Jehova hatten wir gelesen, er ist der Gott allen Trostes. Dann ist ja logisch, wenn er der Gott allen Trostes ist, dann muss seine heilige Kraft auch trösten können. Und das Beste ist am Heiligen Geist, der tröstet nicht nur in dem Sinne, dass er quasi den Arm um die Schulter legt und uns über die Schulter streicht, um uns zu beruhigen, kann noch viel mehr. Man kann das an praktischen Situationen festmachen. Angenommen, dein größtes Problem ist Widerstand, egal in welcher Form. Wie hilft Jehova dir durch seinen Heiligen Geist? Einmal, dass er dich versteht, aber indem er dir Freimut geben kann. Freimut, trotz Widerstand weiter für deinen Glauben einzustehen. Das ist eine großartige Hilfe, weil man dabei sich wunderbar fühlt, wenn man trotz Widerstand aufrecht für seinen Gott einsteht. Bei finanziellen Problemen mag die Hilfe des Heiligen Geistes darin bestehen, dass dir durch Heiligen Geist möglich ist, geistig gesinnte Entscheidungen zu treffen. Ja? Über Dinge in deiner Lebensführung nachzudenken, die dir helfen, mit finanziellen Schwierigkeiten fertig zu werden. Unsinnige Ausgaben vielleicht zu reduzieren oder die zu vermeiden und Ähnliches. Bei familiären Problemen, ja? Egal was für familiäre Probleme du haben magst oder wie schwerwiegend sie sein werden. Aber der Heilige Geist kann dich insofern trösten, weil er dir immer wieder die Kraft gibt, friedenfördernde Grundsätze zu befolgen. Ob das was nutzt, das kannst du gar nicht beeinflussen, wenn alle anderen in der Familie das nicht wollen. Aber wie geht's dir, wenn du selber alles tust, um den Frieden zu fördern? Das sind alles Situationen, dadurch geht das Problem nicht weg. Aber dir wird geholfen, mit dem Problem klarzukommen. Und dadurch wird der Heilige Geist zum Tröster. Und eine dritte Hilfe, das ist eigentlich eine ganz interessante, eigentlich die bemerkenswerteste. Und auf diese Hilfe passt so ein bisschen das Sprichwort, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die ist so präsent, dass wir sie manchmal gar nicht mehr mitbekommen. Sprüche 17, 17 wollen wir dazu aufschlagen. Sprüche 17, Vers 17. In Sprüche 17, Vers 17 wird jetzt jemand beschrieben und ich glaube, jeder von uns hat so eine gewisse Idealvorstellung, wie der dort beschrieben wird, aussehen müsste. Ne? Jeder kennt jemanden in Gedanken, wenn der so wäre, dann hätte ich das. Weil dort steht, ein wahrer Gefährte liebt alle Zeit und ist ein Bruder, der für die Zeit der Bedrängnis geboren ist. So jemanden hätte jeder gerne von uns. Und in Gedanken stellt sich auch jeder von uns vor, wie derjenige wohl sein müsste. Immer verständnisvoll, immer zum Zuhören bereit, immer rücksichtsvoll, immer hilfsbereit. Kennst du so jemand? Komisch, ne? Die Bibel sagt, ein wahrer Gefährte liebt alle Zeit. Und wo finden wir die jetzt? Wenn wir drüber nachdenken, was wir in 2. Korinther gelesen haben, dann hatten wir vom Vater inniger Erbarmung, vom Gott allen Trostes gesprochen. Und dann wurde erklärt, wie Trost in Jehovas Volk funktioniert, ja? Der euch tröstet, damit ihr mit dem Trost, mit dem ihr getröstet worden seid, andere trösten könnt. Und das kann man an einem Beispiel konkret machen. Der Paulus schrieb in seinem 2. Korintherbrief an die Korinther, dass er sich getröstet fühlte durch Titus, weil der Titus sich getröstet fühlte, als er bei den Korinthern war, dass die so gut auf seinen Rat reagiert hatten. Ja, Korinther haben gut reagiert, Titus fühlte sich getröstet, Titus erzählt das Paulus, Paulus war glücklich. Das ist die Wechselwirkung, wie Trost in der Versammlung funktioniert. Ja, dass, wenn ich in der Lage bin zu trösten, tröste ich, brauche ich Trost, lasse ich mich trösten. Aber das ist der Gedanke, ein wahrer Gefährte liebt alle Zeit. Und die Frage ist, jetzt kannst du in deiner Versammlung so einen wahren Gefährten finden. Weil manchmal ist das, dass man sich so einen vorstellt und denkt, alle haben so einen, nur ich nicht. Und die Frage dabei ist, wo finden wir den? Zwei Erfahrungen sollen das kurz zeigen. Im Wachturm hieß es dazu, Toula, die seit kurzem verwitwet ist und zwei heranwachsende Kinder hat, befand sich in einer schier ausweglosen Situation, bedingt durch quälende emotionelle und finanzielle Probleme. Ein christliches Ehepaar aus der Versammlung besuchte daraufhin regelmäßig sie und ihre Kinder, um sie zu stärken. Nachdem Toula ihre Situation gemeistert hatte, schrieb sie dem Ehepaar auf einer Karte: In all meinen Gebeten erwähne ich euch, Ich rufe mir in den Sinn, wie oft ihr mir beigestanden und wie oft ihr mich gestützt habt. Kennt ihr solche Begebenheiten? Vielleicht selber schon mal erlebt? In deiner persönlichen Situation, dass jemand anders dir was Gutes getan hat, woran du dich gerne erinnerst? Von Arthur können wir eine interessante Sache lernen. Arthur ist Kreisaufseher in Polen und er besuchte Versammlungen in Kasachstan und dort wurde er sehr krank, brauchte dringend Hilfe. Und jetzt könnte man sich überlegen, wen stellt sich so ein gestandener Bruder wohl vor als Bruder, der für die Zeit der Bedrängnis geboren ist, wenn er selber Hilfe braucht. Er schreibt, stellt euch meine Rührung vor, als ich einen Umschlag mit etwas Geld und folgendem Brief erhielt. Lieber Bruder, ich sende dir herzliche Grüße. Mutti gab mir Geld für ein Eis, aber ich möchte es lieber dir für Medikamente geben. Komm bitte bald wieder auf die Beine. Jehova braucht uns noch lange Zeit. Mit besten Wünschen und erzähl uns noch mehr gute, lehrreiche Geschichten. Konntest du dir vorstellen, dass vielleicht so ein 8-jähriger Junge dein Bruder in Zeiten der Bedrängnis wird, der dich alle Zeit liebt? Ne? Das ist vielleicht gerade nicht der, an den man denkt, aber das ist so dieses Muster innerhalb der Versammlung. Wir können innerhalb der Versammlung die Erfahrung machen, dass wir selbstlosen Beistand bekommen. Und andererseits, angenommen, du bist dir trotzdem sicher, dass du das Gefühl hast, nein, ich weiß, dass alle das haben, aber bei mir ist das anders. Dann wollen wir uns noch einmal ein wenig mit Hannah beschäftigen. Bei der Geschichte von Hannah haben wir eine wichtige Passage ausgelassen. Wir lesen sie noch einmal. 1. Samuel wollen wir aufschlagen. 1. Samuel 1. Und in 1. Samuel 1 schalten wir uns jetzt in die Zeit ein, nachdem Hannah gebetet hatte, bei der Stiftshütte. Und in Vers 13 und 14 wird jetzt beschrieben, was ihr dann dort passierte. Im Vers 13 und 14 lesen wir dann nämlich, was Hannah betrifft, so redete sie in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bebten und ihre Stimme hörte man nicht. Eli aber hielt sie für betrunken. So sagte Eli zu ihr, wie lange wirst du dich wie betrunken aufführen? Tu deinen Wein von dir. Ja, wie muss es Hannah gegangen sein, als sie an der Stiftshütte, am Anbetungsort vor Jehova, unter diesen emotionalen Verhältnissen das Richtige tut und dann vom hohen Priester getadelt wird und ihr sagt, also wenn du ein bisschen weniger trinken würdest, täte dir das auch ganz gut. Ja, wie muss es ihr gegangen sein? Ne? Also spätestens das mag so ein Moment sein, wo sie sich vielleicht gewünscht hätte, wäre ich mal besser zu Hause geblieben. Wie gesagt, für sie als Frau bestand nicht die Pflicht, zur Stiftshütte mitzukommen. Dann wusste sie, bei dieser Reise wird's besonders schlimm. Und trotzdem ging sie auf die Reise. Und dann ein Mitanbeter, ne, quasi, sie kommt quasi in den Königreichssaal, ihr geht's total schlecht und der Erstbeste plautzt los. Man mag so eine Situation kennen, aber von Hannah verstehen wir eins vor allen Dingen, Sprüche 18, Vers 1. Und wenn wir Sprüche 18, Vers 1 können wir überlegen, wäre es für sie leichter gewesen, wäre ihre Situation besser gewesen, wenn sie zu Hause geblieben wäre. Denn in Sprüche 18, Vers 1 lesen wir, wer sich absondert, wird nach seinem eigenen selbstsüchtigen Verlangen trachten, gegen alle praktische Weisheit wird er losbrechen. Es hätte leichter sein scheinen können, wenn sie zu Hause geblieben wäre. Tatsache ist, wo sah ihr Angesicht nicht mehr besorgt aus? An der Stiftshütte. Ja. Sie sonderte sich nicht ab, ne, ihre praktische Weisheit bestand da, dass sie die Festung in der Zeit der Bedrängnis dort suchte, wo Jehova präsent war. Und das ist für uns auch eine sehr schöne Situation, oder gerade wenn man überlegt, ne, dass man in der Situation ist, das Zusammenkommen vielleicht aufzugeben oder so, dass man an die Situation von Hannah denkt. Und dass das zwischenmenschlich manchmal auch schwierig sein kann, auch innerhalb einer Versammlung, mag folgendes Zitat verdeutlichen, das sagt, ne, wenn jeder alles von dem anderen wüsste, es würde jeder gern und leicht verzeihen. Aber genau das ist es. Wir wissen nicht immer alles genau von dem anderen. Und dadurch kommt es zu Missverständnissen und Ähnlichem. Ja, und das kann manchmal sehr, sehr verletzte Gefühle hervorrufen. Aber von Hannah können wir eine schöne Sache sehen. Dass wir das Gebet nicht aufgeben und das Versammeln nicht aufgeben. Dass wir da realistische Erwartungen pflegen, wird durch einen Satz in dem Wachturm auch deutlich. 15. Mai 99 ist der Artikel. Dort heißt es, dass wir das bedenken dürfen, natürlich ist die Ältestenschaft der Versammlung kein Kollegium berufsmäßiger Therapeuten oder Heilkundiger. Die gesundheitliche Probleme körperlicher oder psychischer Art, die Mitchristen zu schaffen machen, heilen könnten. Im gegenwärtigen System der Dinge benötigen Kranke immer noch einen Arzt. Die Hirten können allerdings denjenigen helfen, die in geistiger Hinsicht in Bedrängnis sind. Wann immer möglich, sorgen die Ältesten auch auf anderen Gebieten für Beistand. So sorgt Jehova innerhalb der Versammlung dafür, dass er zu einer Feste wird. Und deswegen wollen wir genau wie Hannah uns von diesem Trost nicht abschneiden lassen. Man kann das vielleicht ein bisschen veranschaulichen mit der Geschichte von zwei Schnecken. Die eine Schnecke war sehr niedergeschlagen und zog sich deswegen in ihr Schneckenhaus zurück. Die andere Schnecke wollte ihr helfen und die Geschichte endet damit, dass die Schnecke sagt, wenn deine Augen nur dunkle Bilder sehen, können nur dunkle Gedanken entstehen. Erst wenn dein Blick im Hellen ruht, erhält sich dein Sinn und alles wird gut. Und lockt sie quasi so wieder aus dem Schneckenhaus. Aber diesen Trost unserer Brüder wollen wir uns nicht entgehen lassen, weil das eine ganz wichtige Hilfe ist, um den geistigen Blick zu bewahren. Wenn wir nochmal an Psalm 37 zurückdenken, da hatten wir am Anfang gelesen, die Rettung der Gerechten kommt von Jehova. Und das war dieser Gedanke, dass wir definitiv sagen müssen, auch Treue leiden. Und gerade wenn wir darüber nachdenken, wie wir uns innerhalb der Versammlung helfen können, in Römer 8, Vers 38 und 39 heißt es, dass uns weder Höhe noch Tiefe von Gottes Liebe trennen können. Dann zeigt uns das ganz deutlich, die Sichtweise Jehovas, wie er Menschen gegenüber eingestellt ist, die ihm dienen und trotzdem mit Gefühlen der Niedergeschlagenheit oder mit schweren Depressionen zu kämpfen haben. Dann geht aus der Bibel deutlich hervor, dass Depression und Niedergeschlagenheit nicht zwangsläufig ein Zeichen für Glaubensschwäche sind. Diese gedankliche Schlussfolgerung, die darf man nicht ziehen. Das können wir gar nicht beurteilen. Und das ist auf einen Seite für diejenigen ein Trost, die mit solchen Gefühlen zu kämpfen haben, die davon schwer belastet sind und die sich ja selber genau diese Frage immer stellen. Bete ich zu wenig, studiere ich zu wenig und vielleicht alles richtig machen und trotzdem niedergeschlagen sind. Und wenn wir jetzt meinen, dass wir damit wenig zu tun haben oder gar nicht von betroffen sind, wie können wir diesen dann helfen? Dann haben wir auch ein sehr gutes Beispiel in Eli. Ein sehr gutes Beispiel, wie man es nicht macht. Eli, misstrauisch, tu deinen Wein von dir. So eine Pauschallösung für jemanden, der sich niedergeschlagen ist. Wir wollen nicht misstrauisch sein. Der Paulus sagte einmal, redet bekümmerten Seelen tröstend zu. Und Tatsache ist, solange wir treu sind, wird jeder von uns irgendwann mal Trost brauchen. Wenn wir selber im Moment gerade keinen Trost brauchen, können wir andere trösten, um dann, wenn wir Trost brauchen, von den anderen wieder getröstet zu werden, weil so wirkt der Gott allen Trostes. Und das ist das Schöne, weil Jehova so zu einer echten Hilfe wird. Wie können wir unseren Blick sozusagen im Hellen ruhen lassen, also diese geistigen Segnungen, die in Zukunft auf uns zukommen werden, zu bewahren und über diese kritischen Zeiten hinauszusehen? 2. Korinther 4, Vers 18 zeigt uns das. 2. Korinther 4, Vers 18. In 2. Korinther 4, Vers 18 lesen wir dann nämlich, während wir unseren Blick nicht auf die Dinge gerichtet halten, die man sieht, sondern auf die Dinge, die man nicht sieht. Denn die Dinge, die man sieht, sind zeitlich. Die Dinge aber, die man nicht sieht, sind ewig. Die Dinge, die man sieht, sind zeitlich. Die Dinge, die man sieht, sind die Probleme, die man gerade hat, die Schwierigkeiten, die Belastung. Und in den allermeisten Fällen werden diese Probleme in diesem System nicht mehr aufhören. Und trotzdem sind sie vorübergehend. Weil die Dinge, die man sieht, sind zeitlich. Die Dinge, die man nicht sieht, die sind ewig. Und darauf wollen wir versuchen, uns weiterhin unbedingt zu konzentrieren. Wie das aussieht, das wird im 126. Psalm beschrieben. Im 126. Psalm wird beschrieben, wie sich wahrscheinlich die meisten von uns fühlen oder mal fühlen oder wie wir uns vielleicht auch einmal fühlen werden. Aber das mag uns helfen, diesen geistigen Blick zu bewahren. Im 126. Psalm, Vers 6 wird beschrieben, wer auch wirklich auszieht, selbst unter Weinen, einen Beutel voll Samen tragend, wird ganz bestimmt mit Jubelruf heimkommen, seine Gaben tragend. Wir alle ziehen manchmal unter Weinen aus, in unterschiedlichsten Situationen. Aber wir werden ganz bestimmt mit Jubelruf heimkommen, weil Jehova unsere Festung in der Zeit der Bedrängnis ist. Das ist eine Sache, die ist ewig und die vergeht nicht. Das ist die Garantie, die er uns gegeben hat. Und deswegen, wenn wir überlegen, wo finden wir in schwierigen Zeiten Trost? Bei Jehova. Weil Jehova eine Festung in der Zeit der Bedrängnis ist. Er wirkt einmal durchs Gebet, durch seinen Heiligen Geist und durch jeden einzelnen unserer Mitbrüder und Mitschwestern, durch die Versammlung. Wir können selber etwas dafür tun, indem wir, wenn wir Trost brauchen, uns trösten lassen. Das möchte Jehova. Oder wenn wir Trost geben können, auch trösten, weil auch das möchte Jehova sehr gerne. Und deswegen wollen wir weiterhin alle unseren Teil tun, dass für jeden von uns hier Jehova eine Festung in der Zeit der Bedrängnis sein kann, damit wir weiterhin auch in schwierigen Zeiten, wo wir Hilfe brauchen, die Hilfe bei Jehova finden.